Stadtrevue, der Podcast.
Hi und herzlich willkommen beim Stadtrevue Podcast. Ich bin Christian Wertschulte und ich arbeite bei der Stadtrevue, Kölns unabhängigem Monatsmagazin. Unabhängiger Journalismus, das könnt ihr euch vielleicht denken, das ist kein lukratives Geschäft. Die Stadtrevue und damit auch dieser Podcast sind deshalb dringend auf eure Unterstützung angewiesen. Das kann zum Beispiel eine kleine Spende sein, wenn ihr etwas Geld übrig habt, aber am meisten helft ihr uns mit einem Abo der Stadtrevue. Und wenn ihr wissen wollt, wie das geht, schaut gerne mal auf stadtrevue.de/support vorbei. Um Geld geht's auch in der aktuellen Ausgabe der Stadtrevue, denn die Kölner Kulturszene, die war in den letzten Wochen ziemlich nervös. Grund dafür war der Haushaltsentwurf der Stadt Köln für die Jahre 2025 und 2026, der im November vorgelegt worden ist. Für soziale Initiativen und für ziemlich viele Kulturprojekte sah er nämlich ziemlich große Kürzungen vor. Und jetzt, nach wochenlangem Warten, sind zwar viele dieser Kürzungen zurückgenommen worden, aber die Unsicherheit, die ist geblieben. Nicht zuletzt natürlich im Hinblick auf den nächsten Haushalt, der im Jahr 2027 gelten soll. Was das alles für die Kulturszene bedeutet, darüber habe ich mit meinem Kollegen Felix Klopotek gesprochen.
Hallo Felix.
Ja, hallo Christian.
Felix, du bist ja Musikredakteur bei uns in der Stadtrevue und ich würde ganz gern mit einer etwas allgemeineren Frage einsteigen. Ja, Pop oder Musik gilt ja oft so als Feld, was quasi urwüchsig ist, wo spontan gewerkelt wird, wo sich Subkulturen von Luft und Liebe ernähren. Vielleicht kannst du mir das mal sagen. Die öffentliche Förderung mit Finanzen, also der Haushalt der Stadt Köln, welche Rolle spielt denn der eigentlich in der Kölner Musikszene?
Eine sehr große. Denn du hast zwar jetzt Pop erwähnt und ich sage auch gleich ein paar Sätze zum Pop, aber wofür Köln ja überregional, manche sagen natürlich in Köln auch gerne weltweit bekannt ist, wir bleiben bei überregional, sind Szenen, die tatsächlich sehr auf öffentliche Förderung angewiesen sind. Ne, das ist der Jazz, das ist die sogenannte alte Musik oder Early Music, wie sie sich heute lieber nennen, und die neue Musik. Insbesondere beim Jazz, da kann man wirklich sagen, dass Köln vielleicht im Moment sogar stärker und besser aufgestellt ist als Berlin, was so die der Kern der Jazzszene betrifft. Berlin ist sicherlich die internationalere Stadt, aber die Ausbildung und auch die, sagen wir mal, die Struktur und die Förderung der Spielstätten in Köln, das ist schon einmalig. Und dafür sind die Förderungen, die diese Initiativen und diese Orte vor allen Dingen von der Stadt, aber auch aus dem Land bekommen. Wobei die Landesförderung ja natürlich auch immer auf die städtische bezogen ist. Heißt, wenn die Stadt nicht fördert, fördert das Land auch nicht so. Da spielt das eine sehr, sehr große Rolle. Und im Pop hat sich das auch geändert. Das sichtbarste Beispiel ist der Holger-Tschucker-Preis, der jährlich vergeben wird. Und der ist für die Siegerband oder die Siegerkünstlerin mit 15.000 Euro dotiert. Dann gibt's einen Ehrenpreis von 5.000 Euro und es gibt einen Nachwuchsförderungspreis von 2.500 Euro. Es ist aber auch so, dass das geht tatsächlich auch sehr auf die Initiative des Kölner Pop- und Rockbeauftragten Tilke Njola zurück, dass viele Spielstätten halt auch schnell und unbürokratisch unterstützt werden. Also wenn man mal auch technisches Equipment braucht und das nicht anmieten kann oder wenn man einfach ein bisschen Unterstützung für eine etwas größere Band braucht, dann hat in den letzten Jahren die Stadt immer was dazugegeben. Das sind natürlich wirklich geringste Beträge gemessen an Oper, Theater oder an den Museen, aber für die Veranstalter und dann für die 100, 200, 300 Leute, die da kommen, doch echte relevante Größen. Also die öffentliche Förderung der Kölner Musikszenen, also im Plural, ist entscheidend. Es stimmt, dass so der Push, den Köln in den 90ern erlebt hat, dass der tatsächlich so aus sich herauskam, ne? Also die elektronische Musikszene, das entstand alles ohne Förderung oder ohne, dass die Stadt sich darum gekümmert hat. Ja, im Gegenteil, man musste sich ja auch bestimmte Räume, Orte auch erkämpfen. Aber ich würde sagen, seit 15 Jahren hat sich das Blatt ein bisschen gewendet und die Stadt steht sozusagen, oder die, ja doch, man kann das so sagen, auch zu ihrer Verantwortung, auch so den Pop in Köln zu erhalten.
Ist natürlich auch eine andere Zeit gewesen, die 90er Jahre, ne? Konnte man auch viel Geld mit veröffentlichter Musik verdienen. Es gab in Köln eine große Plattenfirma, wo dann auch sowas runtergetröpfelt ist schon mal und so weiter und so fort. Also einfach, es gab die Musiksender, die hier waren, wo dann auch Leute gearbeitet haben, wo dann schon mal ein Job abfiel. All solche Sachen darf man ja natürlich nicht vergessen. Ja, klar. Haben sich die Rahmenbedingungen ja auch einfach
unbedingt,
geändert.
Unbedingt, ne? Das stimmt.
Aber bleiben wir mal bei der öffentlichen Förderung. Die läuft über den Kölner Haushalt. Jetzt gibt es einen Doppelhaushalt für das Jahr 2025 und das Jahr 2026. Dieser Haushalt ist soweit fertig. Er wird Mitte Februar im Rat verabschiedet werden. Und im November wurde der erste Entwurf dieses Haushalts vorgelegt. Und da standen wirklich massive Kürzungen, gerade in der Kultur und halt auch in der Musik und in anderen Kulturbereichen im Raum. Kannst du mal kurz skizzieren, worum ging's da?
Ja, das war ein Paukenschlag oder wie die Leute aus der Szene sagen, eher ein Faustschlag ins Gesicht. Also die Geschichte geht so. Man ist ja nicht naiv, sondern hat irgendwie mitbekommen, natürlich, es wird wahrscheinlich zu Einsparungen kommen. Aber alle Gesprächspartner haben mir gesagt, entweder jetzt in für die Stadtrevue geführten oder auch in informellen Gesprächen, dass sie bis zum Herbst über Wochen eigentlich niemanden gesprochen haben, niemanden an die Strippe bekommen haben. Der hat durchblicken lassen, in welche Richtung das geht. Und als dann dieser Haushaltsplanentwurf vorlag, war das in der Tat ein Schock, weil wichtige Leuchttürme der Kölner Musiklandschaft einfach da wurde das Licht einfach ausgedreht. Das heißt, die wurden wirklich auf Null gesetzt. Das betrifft zum Beispiel die Jazz Week seit 2021, das Kölner Festival für Jazz und auch sozusagen das Schaufenster und auch ein wirklich erfolgreiches Festival. Das betrifft, kann ich gleich ein bisschen mehr noch zu sagen, das Shalom Musik Köln Festival, ein Festival für jüdische Musik, für jüdische Musiken. Und das betrifft aber zum Beispiel auch das Achtbrücken Festival für neue Musik. Und man hat sozusagen dann in den Details auch viele, also die wurden alle auf Null herabgestuft, von einem sechsstelligen Betrag auf einen eben nullstelligen Betrag. Aber auch andere Highlights im Kölner Musikkalender, das Weekend Festival zum Beispiel Anfang November, musste und muss auch noch mit Einschnitten und Kürzungen rechnen. Damit hat im November in dieser Radikalität tatsächlich keiner gerechnet. Da gab es keine Andeutung. Und das war insofern ein Schock, weil fast alle Festivals entweder schon im Herbst geplant haben, begonnen haben zu planen oder aber im Januar, Februar ihr Programm machen. Ich weiß das ganz konkret von der Jazz Week, weil wir, das ist ja ein relativ neues Festival, da haben wir auch ein bisschen Vorberichterstattung gemacht und da wusste ich immer schon, die haben im Januar, Februar ihr Programm stehen. Wenn aber keine Gelder in Aussicht stehen, und das hätte ja auch Folgewirkungen gehabt. Ich hatte ja gerade gesagt, das Land guckt auch immer darauf, was die Stadt macht. Ne? Also es hätte so ein Domino, einen negativen Domino-Effekt gegeben. Dann kann man einfach nicht planen. Und das geht ja dann noch weiter. Das geht insofern ja weiter, weil Verträge müssen geschlossen werden. Künstler, Künstlerinnen planen ihre Tourneen. Das heißt also, man kann bestimmte Leute im April, im Mai gar nicht fragen, weil die natürlich dann ausgebucht sind. Es geht dann weiter, wenn es um das Buchen von Hotels geht. Selbst die Technik kann man nicht mehr von heute auf morgen buchen und so weiter und so fort. Die ganze Planung hängt daran. Also es geht nicht nur darum, dass man erstmal mit einer Null konfrontiert ist, sondern es geht auch wirklich darum, also selbst wenn man dann, da kommen wir auch drauf, sich dann einige Sachen zum Positiven gewendet haben. Selbst das bedeutet einen substanziellen Planungsverlust an Zeit.
Du hast dich dann ja für die aktuelle Stadtrevue mit zwei Menschen getroffen, die halt eben dieses Shalom-Festival organisieren. Dieses Festival für jüdische Musik, das 2021, also zum 1700-jährigen Jubiläum der jüdischen Gemeinde hier in Köln, zum ersten Mal ausgerichtet wurde. Die sind auch auf Null gesetzt worden in diesem ersten Haushaltsentwurf. Wie haben die das denn wahrgenommen?
Ich habe mich getroffen mit der Frau Hessel, mit Claudia Hessel, die sozusagen die Intendantin ist dieses Festivals, und mit der Ulrike Neukamm, die auch selber Musikerin ist. Also die Frau Hessel ist Journalistin und im Hauptberuf, und die Frau Neukamm ist Musikerin, Musikpädagogin, und die betreut so die musikalische Leitung. Also auch die haben ein Kuratorenteam, ein international besetztes Kuratorenteam. Eben weil natürlich auch die jüdische Musik extrem international aufgestellt ist und man das nicht alles von Köln oder von Deutschland aus machen kann. Ich habe mich mit den beiden getroffen, oder wir haben uns verabredet zum Interview, und die waren nun mal ganz besonders angefasst. Und da muss ich ganz kurz ausholen, denn ich hatte dann so im Gespräch und auch dann bei meinen Recherchen, und das habe ich nicht häufig, tatsächlich so einen gewissen lokalpatriotischen Moment. Denn dieses Festival, und das, da haben sie ganz großen Wert drauf gelegt, dieses Festival, und es ist fast eigentlich auch ein Skandal, sowas zu sagen, wenn man den Kontext mit bedenkt, fand ohne Polizeischutz statt. Also bekannt ist ja, wie sehr insbesondere nach dem 7. Oktober 23 jüdisches Leben, jüdische Kultur auch in Deutschland oder vielleicht sogar gerade in Deutschland unter Druck steht. Und wie viele Konzerte, auch wenn da Leute spielen, die wirklich nichts mit Israel, nichts mit dem Krieg zu tun haben, oder nichts direkt mit Israel zu tun haben, die werden angefeindet, die werden bedroht, beschimpft, Veranstalter werden unter Druck gesetzt, Konzerte abzusagen und so weiter und so fort. Und das gibt es nicht in Köln. Das heißt, das konnte hier einfach selbstverständlich stattfinden. Haben sehr viele Veranstaltungen, die bewusst niedrigschwellig angelegt sind. Das heißt, sie kosten keinen Eintritt. Es gab eine Veranstaltung mit einem, linken Rabbi aus Woodstock, der so eine kleine Vorlesung mit Musik dann gegeben hat. Und darauf hingewiesen hat, dass ganz viele Lieder aus der schwarzen Bürgerrechtsbewegung jüdische Wurzeln haben. Und dass es auch vor 50, 60 Jahren selbstverständlich war, dass in dieser Bürgerrechtsbewegung Schwarze und jüdische Weiße solidarisch zusammengearbeitet haben.
Also es klingt jetzt wie ein Klischee, aber es war tatsächlich so, dass sehr viele jüdische Anwälte da aktiv waren.
Ah, ja, zum Beispiel. Ja. Und klar, und da schwingt natürlich mit, dass viele Juden in den USA entweder vor den russischen Pogromen um die Jahrhundertwende geflohen sind oder natürlich aus Nazi-Deutschland. Also es gab eine Art naturwüchsige Verbindung, gibt es vielleicht auch bis heute noch. Jedenfalls, solche Veranstaltungen hat dieses Festival gemacht. Und es gibt tatsächlich auch nicht so viele, zumindest in dieser Größe, so viele Festivals für jüdische Musik. Also quer durch die Bank. Die haben auch traditionelle Sachen da aufgeführt. Es gab aber auch aktuellen Jazz aus Israel. Es gab Kooperationen von israelischen und iranischen Musikern. Auch das ist natürlich eine politisch interessante Sache. So. Das heißt also, wir haben hier ein Festival, das deutschlandweit nicht einmalig, aber selten ist in seiner Kategorie, und das tatsächlich auch noch mehr als jetzt eine Jazz Week oder ein Acht-Brücken-Festival einen gesellschaftlichen und stadtpolitischen Auftrag hat, nämlich sozusagen jüdische Kultur ungezwungen und als etwas Selbstverständliches vorzustellen und auch die Leute einzuladen, das mal alles kennenzulernen in seiner Spannweite. Und da müsste man doch eigentlich sagen, in dieser Zeit braucht man so ein Festival, und man kann auch als Stadt stolz sein, dass dieses Festival einfach so stattfindet. So, und dann haben die diesen Entwurf gesehen und waren erstmal natürlich schockiert. Ne? Sie haben genau das Gleiche erlebt, was auch andere, was ich auch schon gesagt habe, erlebt haben. Nämlich, man hat im Sommer und im Herbst schon mal nachgefragt, ja, wie sieht's denn aus, womit kann man rechnen, und hat keine Antwort bekommen. Und das haben sie als eine Brüskierung erlebt.
Im Januar gab es ja den Finanzausschuss, wo dann diese Kürzungen zum größten Teil rückgängig gemacht wurden, auch die Kürzung für Shalom Festival. Und wir haben da ja an der Titelgeschichte gearbeitet, haben alles so auf den letzten Drücker versucht, aktuell zu halten. Und da hattest du ja auch nochmal mit den beiden gesprochen. Dann, wie haben die das denn erlebt?
Ja, das ist im Grunde genommen jetzt so der Spoiler, oder das ist sozusagen der Plot-Twist, nämlich dass, ja, da kommen wir ja auch gleich noch drauf, dass das viele Kürzungen, nicht alle, viele Kürzungen rückgängig gemacht wurden. Und diejenigen, die also davon profitiert haben, war tatsächlich Shalom Musik Köln. Und die Reaktion ist aber ambivalent. Nämlich, ja, toll, dass das geklappt hat, aber was sozusagen das Bild trübt, warum musste es so weit kommen? Das hätte man doch eigentlich viel früher, 2-3 Monate früher anders kommunizieren können. Also auch die haben, obwohl sie mit ihrer großen Festivalausgabe erst 2026 am Start sind, aber sie möchten trotzdem sozusagen dieses Jahr kleinere Projekte initiieren. Auch die haben also einen gewissen Planungsrückstand. Und das andere ist aber, und das bohrt und das nervt natürlich auch, und es ist keine Kleinigkeit, nämlich man kommt sich wie ein Bittsteller vor. Ne, man muss also sozusagen an der Tür kratzen, man muss, ja, dieses französische Wort antichambrieren, ne, also im Vorzimmer sich gut stellen mit den Beamten und was weiß ich. Und das ist irgendwie, das passt nicht zu diesem Selbstbild der Stadt, kulturaffin zu sein, eine Musikstadt zu sein, wenn man dann letztendlich ja doch um jeden Euro ringen muss. Also ja, die Geschichte ist für das Shalom Musik Festival gut ausgegangen, und auch für zum Beispiel die Jazz Week ist es gut ausgegangen. Aber die Art und Weise ist halt, entspricht nicht wirklich so, was man, sag ich mal, etwas pathetisch unter aufgeklärt demokratisch verstehen würde. Weil es ist gut gegangen, weil die Veranstalter ihre Netzwerke in der Politik aktiviert haben. Ne? Also weil man, also brutal gesagt, weil wieder geklüngelt wurde oder weil ihnen nichts anderes übrig blieb, als zu klüngeln. Und das hat so einen etwas Schalenbeigeschmack bei ihnen hinterlassen.
Ja, ist interessant, dass du das sagst, weil vieles von dem, was du erzählst, ist das, was ich auch gehört habe. Ich habe mich besonders in der Literaturszene mal umgehört. Ist natürlich was ganz anderes. Die haben einen sehr viel geringeren Etat. Ich glaube insgesamt 480.000 oder so sind jetzt vorgesehen. Also ein Winz-Etat, nicht? Da kannst du irgendwie 8 Brücken für veranstalten. Und das ist aber der gesamte Etat für die Literatur in Köln, inklusive der Veranstaltung des Literaturhauses, die jetzt so der größte nicht kommerzielle Veranstalter sind. Und da zeichnet sich was ganz Ähnliches ab. Die Leute sagen, ja, wir haben erstmal gehört, dann haben teilweise schon antizipiert und haben dann weniger beantragt, in der Hoffnung, dass sie dann vielleicht eher Geld kriegen, wenn es kleiner wird. Das hat mir Jennifer Denegri erzählt, die macht so eine queerfeministische Lesereihe. Der André Patten zum Beispiel, der hat diese Lesereihe Land in Sicht mitgemacht und beobachtet ja die Kölner Szene schon ganz lange und sagt, es ist eigentlich absurd. Wir haben jetzt endlich wieder eine nennenswerte Szene an jungen Autorinnen auch, die nach Köln kommen, unter anderem auch wegen der beiden Studiengänge an der Uni und an der KHM. Die Leute sind jetzt hier, die machen Veranstaltungen, die freuen sich, in der Stadt zu sein. Es gibt irgendwie Austausch. Also all das, was wir nicht hatten nach dem großen Braindrain nach Berlin Anfang der Nullerjahre, das haben wir jetzt wieder. Und jetzt passieren halt diese Kürzungen. Auch da es ist sehr viel rückgängig gemacht worden, muss man auch sagen. Also der Kinder- und Jugendbuchtag zum Beispiel, der sollte erst komplett verschwinden. Eine ultra erfolgreiche Veranstaltung, auch wirklich was ganz Einmaliges in Köln, dass wir diese riesige Kinder- und Jugendbuchszene haben. Gut, der ist jetzt wieder da. Die Crime Cologne kriegt aber zum Beispiel jetzt kein Geld von der Stadt und all solche Geschichten. Und auch da zeigt sich, und das sehe ich auch in meiner täglichen Arbeit als jemand, der jeden Monat diese Literaturseiten befüllen muss, es ist nichts los gerade. Also ich habe jeden Monat jetzt Probleme, diese Seiten voll zu bekommen. Gut, im März wird es kein Problem sein, das Delete-Cologne, die sind von dem Ganzen nicht betroffen. Aber diese ganzen kleineren Veranstalter, die planen jetzt alle erst so ab April und Mai. Und das darf man dann auch nicht vergessen, diese kleinen Lesebühnen haben einen enormen Umverteilungseffekt in die Szene. Es verdient ja kaum jemand was mit Bücherschreiben. Also Joachim Mayhoff vielleicht, nicht? Der verdient. Oder Daniel Kehlmann. Also wirklich solche A-Listen-Autorinnen, die verdienen schon auch viel Geld mit ihren Büchern. Aber es gibt eine ganz breite Szene auch an relativ bekannten Autoren, die schlagen sich quasi mit Stadtschreiberstipendien und auch mit Lesungshonoraren durch. Und da sind solche Reihen natürlich wichtig, nicht? Also die bringen Aufmerksamkeit, aber die bringen auch einfach den Leuten dann halt eine Monatsmiete. Oder sowas. Das sind ja alles Sachen, die man nicht vergessen darf. Und was da auch immer wieder zu hören war, war die Klage, ja, warum habt ihr nicht mit uns geredet? Also wir hätten uns doch hinsetzen können, dann hätten wir geguckt, wie kriegen wir es hin? Wir wissen, wenn das Geld nicht da ist, ist es nicht da. Und was man daran ändern kann, da werden wir, glaube ich, nachher auch noch drüber reden. Aber redet doch einfach mal mit uns. Vielleicht finden wir ja selber auch was, anstatt dass halt diese Klüngelei losgeht. Und das ist schon interessant, denn das darf man ja nicht vergessen, die Stadt Köln finanziert aus dem Haushalt Interessensvertretung dieser einzelnen Szenen. Also zum Beispiel die Clubcom, ja, für die Clubbesitzer oder halt die Literaturszene, den Verein für halt die Literaturszene halt, ne? Und die kriegen alle einen fünfstelligen Betrag im Jahr und dann in so einem Moment, wo man dann denkt, ja, jetzt wäre eigentlich die Zeit gekommen, doch auch mal mit diesen, ich nenne sie jetzt mal positiv, mit diesen Lobbyorganisationen oder Interessensvertretungen zu sprechen, dann macht man es nicht. Und das ist auf totales Unverständnis gestoßen. Ja, und da stellt sich dann die Frage, woran liegt das? Liegt das an der Unfähigkeit der Stadt? Sehr oft wurde jetzt in den Gesprächen auch unser Kulturdezernent nicht unbedingt positiv erwähnt, also der Stefan Charles, dass der auch wirklich geschwiegen hat und sich nicht geäußert hat dazu. Und das würde mich mal interessieren. Der ist ja relativ neu. Er hat ein Amt angetreten, was sehr lange sehr, sehr kritisch gesehen wurde, unter der Vorgängerin Susanne Laukwitz-Aulbach. Und das würde mich mal interessieren, welchen Eindruck hat er denn eigentlich auf dich gemacht jetzt während dieser ganzen Zeit?
Die knappe Antwort zögere ich noch einen kleinen Moment hinaus, weil ich noch einmal einhaken möchte, was du gesagt hast. Du sprachst von dem Brain Drain oder dem Artist Drain Anfang der Nuller. Ja, und da sieht man, und das ist nicht nur Literatur, sondern Anfang, Ende der 90er, Anfang der Nuller gingen nach Berlin viele Jazzmusiker, die hier ausgebildet waren. Die neue Musik wanderte nach Berlin ab, auch die Elektronikszene. Und es hat 20 Jahre, naja, sagen wir mal 15 bis 20 Jahre gebraucht, um wieder auf so oder ja, um auf das Niveau zu kommen, wo wir heute sind. Also so lange braucht man, um wieder Szenen aufzubauen, es sei denn, ja, es gibt natürlich so große gesellschaftliche Umbrüche, dann geht alles schneller. Aber ich sag mal, in für die BRD war das bislang oder ist das bislang das Tempo. Und es läge an einem Haushalt, um das wieder nachhaltig zu schädigen. Also so schnell kann man das kaputt machen. Jetzt die Überleitung und die versprochene kurze Antwort. Welchen Eindruck Stefan Charles jetzt vielleicht auf mich oder auch auf dann natürlich mehr auch eigentlich noch auf die Szene gemacht hat? Gar keinen. So muss man das, glaube ich, in der brutalen Kürze sagen. Also in vielen Gesprächen, die ich geführt habe, spielte er gar keine Rolle. Und wenn dann halt die, dass er ja, nicht besonders musiknah ist oder dass er nicht wirklich kämpferisch auftritt und halt immer so unter ferner Liefen auftaucht. Der ist dann halt auf Eröffnungen von der Jazz Week zum Beispiel, da sieht man ihn, dann steht er da so ein bisschen an der Seite und es wird eher gesagt, er ist nicht wirklich sichtbar und nicht wirklich greifbar. Und jetzt kommt wieder so ein bisschen so der Klüngelfaktor. Die Rückmeldung von den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, war dann eher, dass sie sich dann direkt an die Politik, an die kulturpolitischen Sprecher der großen Parteien, vor allen Dingen natürlich CDU und Grüne, dann SPD schon mit größerem Abstand richten. Und es wird gesagt, dass Charles sich sehr wohl auf den Tanz fokussiert hat in Köln und vielleicht da noch am ehesten so seinen Rückhalt hat. Aber so die, ich sag's mal so, die Stimmung in der Musik ist, ja, es gibt einen Ort für Tanz, es gibt sogar zwei Orte für Tanz in NRW, Düsseldorf und Bonn. Und Köln hat sicherlich auch eine Tanzszene, aber naja gut, es ist sie steht an anderer Stelle oder hat einen anderen Rang oder eine andere Bedeutung auch in der städtischen Kulturszene als die Musik. So, ja, ist man natürlich jetzt, habe ich jetzt gerade in ein Wespennest gestochen, weil die Tanzszene alles Recht der Welt hat, in Köln das ganz anders zu sehen. Und ich will mich jetzt da nicht auf so einen Verteilungskampf einlassen. Was vielleicht der Kern ist, ist an dieser Aussage, dass man bei allen Vorlieben, die man zum Beispiel als Kulturdezernent hat, ja auch tatsächlich gucken muss, wo ist Köln besonders gut aufgestellt und was ist dann vielleicht nochmal besonders verteidigenswert. Und das ist nicht von der Hand zu weisen, dass da die Musik eine große Rolle hat.
Ja, das ist auf jeden Fall interessant. Ich meine, Tanz ist ein großes Thema. Wir werden das jetzt hier nicht erschöpfend behandeln können, auch weil ich mich da nicht gut genug auskenne, was jetzt die Planung über die Zukunft der Tanzszene in Köln aussieht. Es war ja lange geplant, noch eine Sparte hier zu etablieren, die dann ins Depot, also das jetzige Schauspiel, ziehen soll, was damit ist und so weiter. Ich denke, das wird auch noch eine weitere Diskussion sein, ob das so kommt, wie es ursprünglich geplant ist. Was ich aber auch gehört habe, jetzt aus der Politik, ich habe nämlich auch mit den kulturpolitischen Sprecherinnen von Grünen und von der SPD gesprochen. Und die sagten auch, es hätte aus der Verwaltung ja sehr wenig Information gegeben erstmal, aber auch, es sei kein Konzept erkennbar gewesen. Also da fehlte so quasi die Steuerungsfunktion. Wo soll es denn eigentlich hingehen? Ja, warum lobt man einerseits die Kultur, also die Kultur auch als, ja, sag ich jetzt mal so, als in ihrem sozialen Charakter. Ja, die Kultur soll Leute zusammenbringen, sie soll Diskussionen anregen, sie soll vielleicht auch individuelle Erlebnisse ermöglichen. Und dann kürzt man aber da, wo man wirklich sehr stark erstmal gekürzt hat, das war bei der sogenannten kulturellen Teilhabe. Da geht es um Diversitätsprojekte. Da geht es darum, dass man barrierefreie Sachen anbieten kann. Da geht es um mehrsprachige Projekte. All sowas spielte da eine ganz, ganz große Rolle, was sich ja überhaupt nicht verträgt. Denn in einer Stadt mit Moment 40% der Bevölkerung einen Migrationshintergrund hat, da kann man natürlich ausgerechnet da nicht kürzen, wenn man das irgendwie ernst nimmt, dass Kultur für möglichst viele da sein soll. Ja, geht nicht. Ja. Finde ich. Also das ist eine Sache, die zu hören war. Es gibt kein Konzept, es wurde einfach gekürzt. Und dann auch, dass die Leute erstmal allein gelassen wurden damit. Also es gibt eine enorme Klage des Informationsdefizits. Gut, besonders laut war dann natürlich die Maria Helmes von der SPD. Das ist naheliegend, sie ist in der Opposition. Und Charles ist nun mal der Dezernent von CDU und Grünen, also dem jetzigen Ratsbündnis, aber auch von den Grünen kam da durchaus Kritik, dass da nicht vernünftig geplant wurde. Und ein Beispiel ist, es gibt ja in Köln einen sogenannten Kulturentwicklungsplan, also wo soll es hingehen in den nächsten Jahren, wie stellt man sich strategisch auch auf, denn man darf das nicht vergessen, Kultur ist auch ein Standortfaktor, da geht es darum, kann man Touristen in die Stadt locken, geht es auch darum, wie unterstützt man das? Ja, also, ja, genau. Wenn ich sage, wir sind eine Musikstadt, dann sollte man vielleicht auch Proberäume bereitstellen, dass die Musiker und Musikerinnen dann auch hier proben können. Ähnlich, wenn man sagt, wir sind eine Kunststadt, dann brauchen die Menschen auch Ateliers, in denen sie ihre Kunst dann machen können. All solche Dinge hängen da ja auch durchaus dran. Ähnlich bei allen anderen Sachen, Tanz, braucht man natürlich auch die Räume, wo man proben kann und all das. Und sowas sollte da eigentlich besprochen werden, da werden wohl nur so Kleinigkeiten besprochen. Also es fehlt wirklich eine Überlegung, wie geht es jetzt weiter. Und das finde ich interessant und das finde ich gleichzeitig aber auch fatal. Denn auch wenn diese Kürzungen jetzt erstmal abgewendet sind, es sieht ja so aus, als wäre da eigentlich die Botschaft eher, naja, das ist nicht aufgehoben, das ist nur aufgeschoben. Alle, mit denen ich gesprochen habe, sagen 2027, wenn also der nächste Haushalt verabschiedet wird, könnten diese Kürzungen wiederkommen. Und ich glaube, das ist eine realistische Perspektive, ehrlich gesagt, weil jetzt muss ich mal kurz ein bisschen, jetzt wird es ein bisschen politiknerdig. Also es ist so, dass diese Kürzungen deshalb aus dem Kulturbereich verlagert wurden, in andere Ecken, weil man gesagt hat, okay, wir versuchen jetzt Geld zu sparen, zum Beispiel beim Sicherheitspersonal bei den Museen. Da wurde wohl zu viel Geld gezahlt, um es kurz zu fassen. Es geht darum, dass man versuchen möchte, Menschen, die geflüchtet sind, aus der sehr teuren Hotelunterbringung herauszubekommen und dadurch Geld zu sparen. Und ja, das sind natürlich Einsparungen, die kann man jetzt einmal machen, nicht? Wenn die Leute einmal raus sind aus dem Hotel, dann hat man einfach konstant sehr viel weniger Ausgaben. Das ist richtig. Aber tatsächlich müssen sich auch die Einnahmen positiv entwickeln, um sozusagen das Geld wieder zu haben. Denn teurer wird eh alles, nicht? Alle, mit denen ich gesprochen habe, haben auch gesagt, unsere Produktionskosten sind gestiegen. Es kostet sehr viel mehr, Tontechniker zu bezahlen. Die Übernachtungen sind teurer geworden. Die Reisekosten steigen und so weiter und so fort. Und ja, das ist interessant. Und wenn es da nicht gelingt, neue Einnahmen zu generieren für die Stadt, dann droht uns quasi in 2 Jahren eine Wiederholung dessen, was wir jetzt gesehen haben. Das würde mich so ein bisschen interessieren, wie das deine Gesprächspartnerinnen so gesehen haben. Gibt es da irgendwie eine Perspektive, dass sich das noch zum Positiven wendet? Oder hast du selber eine Idee, wie das gehen könnte?
Also, eine Idee habe ich oder eine Überlegung. Nein, das war tatsächlich nicht so ein großes Thema. Das liegt aber, glaube ich, auch daran, dass sehr viele tatsächlich, das ist so ein bisschen so der Modus, es ist, ich will nicht sagen, es ist natürlich keine besonders schnelllebige Welt, aber es ist zumindest eine, in der die Leute gewohnt sind, sozusagen von Jahr zu Jahr zu planen.
Okay,
so. Ja. Das habe ich jetzt tatsächlich nicht gehört, ne? Dass, wir wollen eigentlich, also jetzt sagen wir mal Jazz Week, wir wollen im Jahr 2028, keine Ahnung, Kendrick Lamar mit einem Jazzprojekt, mit Emmanuel Wilkins oder so in die Stadt holen.
Würde ich mir angucken.
Müsste man wahrscheinlich dieses Jahr schon angehen. Nein, das ist, das habe ich so nicht gehört. Schon eher so eine, ja, generelle Skepsis, so wie, ja, es kommen jetzt einfach nach 7 fetten, 7 magere Jahre eher so was Allgemeines gesagt. Ja, meine Idee ist oder meine Überlegung, wir haben oder was mir dazu einfällt ist, wir haben ja gesehen, dass dieser Haushaltsstreit letztendlich ein politischer war. Ja, ich weiß, dass vieles natürlich auch einfach mit strukturellen Sachen zu tun hat, mit Verpflichtungen, finanziellen Verpflichtungen, die die Stadt hat und die jetzt nicht einer direkten politischen Entscheidung unterliegen.
Man kann immer nur über einen kleinen Teil des Haushalts verfügen, nur um das kurz zu erläutern, weil quasi der Großteil des Haushalts, keine Ahnung, Schulbau und so, das muss eine Stadt einfach machen. Dazu ist sie vom Bund verpflichtet worden. Und von diesen Aufgaben gibt es natürlich auch immer mehr.
Genau.
Nicht? Also Wohngeld, all solche Geschichten, was alles aus dem Kommunalhaushalt kommt. Ja.
Das meinte ich so. Trotzdem war die Haushaltsdebatte letztendlich eine politische. Und die Hoffnung ist, dass man ohne die Kultur überzubewerten, das ist klar. Aber trotzdem nochmal herausstreicht, dass sie, finde ich, Teil einer ja gesellschaftlich liberalen Gegenbewegung zu dem, was man jetzt ganz schnöder als Rechtsruck bezeichnen kann, sein kann. Also wir hatten das bei diesem Shalom Musikfestival einfach, dass da liegt es natürlich am nächsten und am offensichtlichsten, dass das einfach ein Ort ist, wo auf der einen Seite die Stadtgesellschaft so ihre Reife beweisen kann, indem so ein Festival einfach stattfinden kann, nicht gestört wird. Zum anderen aber viele Leute da in Kontakt kommen mit jüdischer Musik und jüdischer Kultur. Das funktioniert aber halt, das funktioniert auch, wenn ich zum Beispiel auf meine Biografie gucke, aber selbstverständlich auch nicht so direkt, aber es funktioniert bei Jazz und, sag ich mal, neuer oder alter Musik, dass man einfach mit Musik und mit einer Haltung, wie sie gespielt und präsentiert wird, konfrontiert wird, die sich sehr deutlich von dem unterscheidet, was einem so die Spotify-Playlisten vollautomatisch dann halt täglich oder wöchentlich präsentieren. Also man darf das nicht unterschätzen, dass selbst ja Sachen, wo man sagen kann, das ist aber Special Interest, dass die natürlich eine Auswirkung haben. Man kommt damit in Kontakt und es prägt einen. Also ich wäre nicht der ich bin, wenn ich nicht in einer Zeit aufgewachsen wäre, wo es selbstverständlich war, dass Leute, also wenn ich nicht in einer Zeit Kind gewesen wäre, so muss man das sagen, wo Leute wie Beuys ihre provokativen Aktionen gemacht haben. Man kriegt das mit, das bleibt hängen, man geht dann auch ins, wird dann von den Eltern mitgenommen ins Museum und sieht diese verrückten Installationen. Und das hat für meine Biografie und für meine Weltsicht hat das einen Effekt gehabt. Und ich denke, dass dieses Potenzial letztendlich bei jedem vorhanden ist. Man muss nicht aus jedem Jazzkonzert eine Feier der Demokratie machen. Das ist
ja klar. Das wäre ein bisschen drüber, oder?
Das ist krass drüber, ja. Aber das ist trotzdem bislang oder seit einigen Jahren eine Selbstverständlichkeit ist, dass man wirklich fast jeden Abend ausgehen kann, ob im King Georg, im Loft oder im Stadtgarten und hoch bis höchstwertige Jazzmusik hören kann, dass das da ist, dass viele Konzerte immer noch weniger als 20 Euro kosten, das ist irgendwie schon wichtig. Das trägt dazu bei, dass diese Gesellschaft oder diese Stadtgesellschaft eine liberale, eine weltoffene ist, dass man einfach mit Klängen konfrontiert wird, die sonst im Alltag nicht unbedingt ihren Platz haben. So, und ich denke, dass man das weiter stark machen kann und dass das ein kleiner, aber nicht zu unterschätzender Faktor ist, um sich so dieser allgemeinen regressiven, populistischen, ja, nationalistischen Stimmung entgegenzustellen.
Dankeschön.
Ja, gerne.
Ja, in diesem Sinne viel Spaß beim Überraschtwerden auf dem nächsten Konzert, der nächsten Lesung oder dem nächsten Theaterstück. Wir hören uns dann in einem Monat wieder und damit ihr auch dann überrascht seid, verrate ich das Thema der nächsten Folge diesmal nicht. Bis dann!